Hallo und herzlich willkommen zum Genderswap Podcast. Ich bin Judith.
Und ich bin Lena. Heute fordern wir schreibende Pakts an und dazu reden wir mit Ileana Badilak über Vereins- und Verbandsarbeit für AutorInnen.
Cool, dass du da bist.
Danke, dass du da bist.
Danke, dass ich da sein darf.
Genau, wir stellen dich auch gleich nochmal näher vor oder du dich selbst, aber vorher haben wir wie immer noch ein paar Themen vom Thema.
Genau, bei den Themen vom Thema dürfen wir nämlich gratulieren. Herzlichen Glückwunsch, Sister in Inklings.
Danke. Genau, in der letzten Folge im April hatten wir ja gesagt, dass ich nominiert bin für den Inklings-Preis. Und tatsächlich kam kurz danach die Nachricht, dass ich ihn noch tatsächlich gewonnen habe.
Yes, yes.
Erste Mal in meinem Live einen Preis. Ja, das freut mich sehr. Das ist jetzt wieder Podcast-Zeitreisen. Entweder demnächst oder schon in der Vergangenheit wird der Text, der gewonnen hat, auch im Podcast-Feed nochmal aufgetaucht sein, weil wir wollten den gerne zur Feier des Anlasses für alle zugänglich machen. Und vielleicht ist das schon passiert oder es passiert noch im Laufe des Mai. Lasst euch überraschen oder schaut mal in den Feed irgendwie, ob da schon was aufgetaucht ist.
Genau, das ist nämlich, also das war ein Kurztext namens Drei Geister, den du bei der performativen Buchmesse letztes Jahr zum Besten gegeben hast und danach noch als Audio-Extra eingesprochen hast. Das heißt, der hat eine direkte Verbindung zum Podcast.
Weil es war genau auf der performativen Buchmesse, gab es eine Veranstaltung namens die Bühne der entgeisterten AutorInnen von Christiane Frohmann von Frohmann Verlag kuratiert. Und da hatte sie mich zu eingeladen. Der Text ist auch also dafür geschrieben worden. Und wir waren aber in dem Saal, wo nicht aufgezeichnet wurde. Und deswegen habe ich ihn dann hinterher nochmal eingesprochen. Deswegen
ja, zum Glück. Zum Glück.
Genau, können wir ihn jetzt hier dann nochmal veröffentlichen. Genau, oder es ist schon passiert. Schauen wir mal. Vielen Dank nochmal an die Jury, die erstens diese Arbeit gemacht hat und zweitens mich ausgesucht. Das ist sehr nett.
Ja, sehr cool. Ja, wie immer gibt es im Patreon im Mai wieder etwas Schönes, hoffe ich. Nämlich eine Art EinsteigerInnen-Abenteuer in das System Legend in the Mist und unser Setting Ruinen von Arvor. Habe ich, glaube ich, jetzt schon ein paar Mal erwähnt, dass wir gerade einen Ritterinnen-Roman schreiben. Der heißt nicht Ruinen von Arvor, sondern der heißt im Moment die reinen Herzens sind. Und Ruin von Arvor ist aber das Setting, das wir mit so ein bisschen Kurzgeschichten, Roman und Rollenspiel bespielen wollen. Und wir sind uns noch gar nicht so sicher, ob das jetzt bei Legend in the Mist bleibt. Aber wir haben für den Gratis-Rollenspieltag ein kleines Abenteuer geschrieben. Christian hat es geschrieben, dass man so in 2-3 Stunden leiten kann und das auch an das System Legend in the Mist. Das ist das Fantasy-System zu City of Mist oder ein bisschen eine Weiterentwicklung vom City of Mist-System. Genau, dass man damit spielen kann, das haben wir beim Gratis-Rollenspieltag geleitet. Man spielt da PostbotInnen, die über die versprengten Trümmer dieser Welt Post befördern müssen.
Heroischer als im echten Leben.
Ja, schon ein bisschen heroischer, aber gleichzeitig ist man auch nach wie vor PostbotIn. Und wir waren ein bisschen erstaunt, dass tatsächlich so viele Leute beim Gratis-Rollenspieltag sich nichts Besseres für den Nachmittag vorstellen konnten, als PostbotIn zu spielen. Wir mussten nämlich tatsächlich wir durften 2 Runden leiten und mussten aber noch 3 Leuten sagen, dass sie leider nicht mitspielen können, weil wir nicht genügend Pre-Gen-Charaktere haben. Das war irgendwie witzig. Ja, das kann man dann im Patreon sich anschauen, das Abenteuer.
Genau, nächstes Thema, es wird jetzt, glaube ich, nicht dazu kommen, dass wir hier immer alles erzählen, woran wir mitgearbeitet haben, aber noch irgendwie 2 Sachen, die gerade erschienen sind, die beide ich cool finde und an denen ich mitgearbeitet habe. Nämlich einmal ist bei Ohne Ohren die Schweinwerfer-Anthologie erschienen, so der Arbeitstitel. Es heißt ja eigentlich Schweinwerfer in der Nacht. Man kann das nur schriftlich irgendwie, also das heißt Schweinwerfer in der Nacht macht sozusagen mit durchgestrichenen Buchstaben. Und das ist eine Kurzgeschichte.
Ihr macht es den BuchhändlerInnen ganz leicht.
Ja, bin gespannt, unter welchem Titel man das findet eigentlich im VLP. Aber egal. Jedenfalls ist es eine Anthologie, die auf Tippfehlern beruht. Also es alle Kurzgeschichten basieren quasi auf einem Tippfehler oder Verdenker oder sowas. Genau, es ist von June Is herausgegeben bei Ohne Ohren und ich habe es lektoriert. Ja, und die Geschichten sind, also es ist, manche sind auch ein bisschen so melancholisch, aber viele sind einfach sehr, sehr lustig. Also wenn ihr eine lustige Kurzgeschichten-Anthologie sucht, dann könnt ihr da, glaube ich, zugreifen. Und die andere Erscheinung, die, glaube ich, auch so in derselben Woche rauskam, ist bei Piper erschienen. Ich habe da Übersetzungslektorat gemacht für die sehr gute Übersetzung von Diana Bögel. Und das Buch ist Soul of Shadow, der erste Band in einer Trilogie. Und ist so ein bisschen so Kleinstadt-Mystery, Urban-Fantasy, auch ein bisschen mit einem Romantik-Anteil, der aber, finde ich, nicht überwältigend groß ist, sondern der Fokus liegt irgendwie mehr so ein bisschen auf so irgendwie mysteriöse Ereignisse, ein bisschen nordische Mythologie und lauter so schöne Dinge. Ich habe das sehr gerne lektoriert, sitze auch gerade am zweiten Teil und würde auch gerne den dritten noch lektorieren, was aber natürlich nur funktioniert, wenn Leute diese Übersetzung kaufen. Also, falls ihr auf solche Bücher steht, dann schaut doch da mal rein.
Außerdem arbeiten wir immer, wie immer, um diese Jahreszeit.
Jede Jahreszeit immer.
In jeder Jahreszeit. Wie immer um diese Zeit im Jahr arbeiten wir finalisierend an Queerwelten. Wir arbeiten natürlich das ganze Jahr über an den Queerwelten. Aber genau, im Herbst und im Frühjahr stehen ja dann immer die neuen Queerwelten an. Und das ist natürlich auch in diesem Frühjahr wieder der Fall. Das heißt, wir sitzen gerade so ein bisschen in den letzten, an den letzten Dingen und in den letzten Zügen und hoffen, dass es dann wieder im Pride Month erscheint und ihr könnt in den Amrun-Shop gehen und die Queerwelten 16 vorbestellen.
Und dann werden wir sicherlich hier im Podcast auch wieder dazu was machen. Genau, und als letztes habe ich noch ein Crowdfunding. Das nämlich gibt es in Hamburg im August ein Literaturfestival, Beyond Borders, Love and Literature. Und das ist ein Thema, was uns auch noch ein bisschen am Herzen liegt, weil es in dem Festival darum gehen soll, die Fantastik und die E-Literatur ein bisschen zusammenzubringen. Auf jeden Fall schon mal ein sehr cooler Ansatz. Und es soll, das passt dann auch wieder zum Thema der Folge, über dieses Festival hinaus dann auch in Hamburg auch eine strukturelle Förderung und Support für AutorInnen entstehen, mit zum Beispiel Beratungsangeboten und Unterstützung und so. Und los geht es mit diesem Festival. Wird auf jeden Fall stattfinden, aber es gibt noch ein Crowdfunding, um vielleicht noch zum Beispiel gute Sachen zu finanzieren, wie Gebärdendolmetschen und vielleicht noch ein paar mehr Leute einladen zu können und die Orga auch noch ein bisschen besser bezahlen zu können oder überhaupt bezahlen zu können. Und deswegen, ja, schaut doch da mal rein. Also man kann Merch kaufen, man kann aber auch einfach Tickets für die Veranstaltung kaufen. Die hat man dann einfach schon und kriegt vielleicht noch ein Goodie dazu und gleichzeitig finanziert man dann noch ein paar coole Sachen mit. Wir verlinken das in den Shownotes. Wenn ihr da hinkommt, dann könnt ihr dann natürlich auch coole Leute aus der Fantastik sehen und treffen, zum Beispiel Nora Bensko, James Sullivan und mich. So. Und vielleicht auch noch mehr Leute, wenn es denn noch mehr finanziert wird.
Ja, sehr cool, drücke ich die Daumen.
Zeit, unsere Gästin einmal nochmal vorzustellen. Hallo Eliano, schön, dass du da bist.
Hi.
Ich glaube, die meisten, die in der Fantastik unterwegs sind, kennen dich auch. Aber für die, die es nicht tun, stell dich doch gerne noch mal kurz vor.
Ich glaube, das gibt mir zu viel Credit. Aber hi, ich bin Eleanor. Ich treibe seit ein paar Jahren mein Unwesen in der Fantastik. Mein erster Roman Knochenblumen welken nicht ist 21 bei Drömer Knau erschienen. Also ich publiziere im Großverlag, Kleinverlag, Self-Publishing, habe mittlerweile echt alles durch. Und damit mir nicht langweilig wird, mache ich eben auch noch Vereinsarbeit für das Fantastik-AutorInnen-Netzwerk PAN, wo ich seit letztem Jahr die erste Vorsitzende bin, und auch für den Pen-Club Austria, wo ich seit Anfang diesen Jahres das Nachwuchsprogramm Die Young Writers leite. Ich habe zwei Katzen, ich bin mit einer ganz reizenden Frau verheiratet, die absolut nichts mit Literatur zu tun hat und auch niemals irgendwas damit zu tun haben darf. Und das ist ein schöner Ausgleich zu dem ganzen Wahnsinn, den der Literaturbetrieb so mit sich bringt.
Detail mit, damit ihr nicht langweilig wird, das glauben wir dir jetzt einfach mal nicht, sondern fragen nochmal, wie kam das denn? Also wie wird man Vorsitzende in gleich zwei großen AutorInnen-Vereinigungen? Wie bist du da reingeraten?
An PAN ist mein zweiter Vorsitzender Stefan Chen-Hubischult, mit dem ich in Kontakt gekommen bin und der dann gemeint hat, du, warum hilfst du mir nicht so ein bisschen erstmal lokal quasi die ganzen, also so ein bisschen die Events in Österreich auch managen und so weiter. Und dann war ich so oft nice. Und dann bin ich leider so ein pragmatisch veranlagter Mensch, dass ich mir denke, naja, wenn ich schon die Arbeit mache und mich da irgendwie persönlich involviere, warum nicht gleich Vorstandsarbeit? Ich war ja vorher auch recht lange im erweiterten Vorstand. Also vielleicht zur Erklärung, der PAN-Vorstand kann aus insgesamt 9 Mitgliedern bestehen. 4 davon sind der geschäftsführende Vorstand und der Rest ist erweiterter Vorstand, der auch Vorstandsentscheidungen mitträgt, aber eben nicht da irgendwie finanziell haftet oder so. Das habe ich sehr lange gemacht vorher. Und dann ist Isa Theobald, einfach weil sie es auch sehr lange gemacht hat und auch aus gesundheitlichen Gründen, letztes Jahr hat sie gesagt, sie stellt sich nicht mehr auf. Dann war halt die Überlegung, okay, was machen wir? Und dann war ich so, naja, ist jetzt auch schon egal. Und dann bin ich glücklicherweise gewählt worden und so hat sich das ergeben. Und beim Pen Club war es so, dass ich halt auch Mitglied einfach von den Young Writers sehr lang war, die damals noch junger Pen geheißen haben. Das ist vor ungefähr 7, 8 Jahren von Reinhard Horsch ins Leben gerufen worden, weil der hat halt erkannt, dass der Verein nur überleben kann, wenn sie sich auch um den Nachwuchs kümmern. So bin ich dann halt irgendwie dazugekommen. Dann ist er eben auch, er hatte dann mit 71 verständlicherweise dann auch irgendwann mal, hat er gemeint, so er möchte jetzt irgendwie auch seine
eigene Altersklippe der Young Writers erreichen.
Er hat auf jeden Fall gesagt, er möchte jetzt auch mal sein eigenes Zeug machen und das kann man ihm absolut nicht verübeln. Und auch da war dann halt so ein, naja, es ist dann leider so ein Teufelskreis, weil dann hast du halt schon die Experience so. Und dann war ich halt so auf, naja, ich bin es halt irgendwie jetzt mittlerweile schon gewöhnt, ne, so Dinge zu tun. Und dann war halt der Schritt nicht mehr so weit. Und so hat sich das ergeben.
Ja, ich finde, es wird ja zu wenig Leuten gedankt, die sich für irgendwas engagieren und Sachen machen. Also sehr cool. Jetzt mal so für diejenigen von unseren HörerInnen, die vielleicht gar nicht damit Berührungspunkte hatten. Was ist denn so, wie sieht deine Arbeit da aus? Was sind so Sachen, die da gemacht werden, die vielleicht auch Ziele, die ihr erreichen wollt? Erzähl doch mal ein bisschen, damit wir uns das vielleicht vorstellen können.
Also natürlich ist mein Ziel, dass es ein größeres Bewusstsein für marginalisierte Stimmen gibt im Literaturbereich, also sowohl im Fantastikbereich als auch im Elite-Bereich, wo das Ganze nochmal so ein bisschen anders ausschaut. Also wenn man glaubt, dass die Fantastik in vielen Hinblicken hinterher ist, es geht schlimmer.
Okay, jetzt müssen wir, glaube ich, noch mal ganz kurz Elite und Ulit erklären, genau, damit wir nicht die Leute schon in Minute 10 verloren haben. Ja, also genau, wir reden da auch im Audio-Extra noch ein bisschen drüber, später über diese Trennung, aber dass die vielleicht auch mal gar nicht so sinnvoll ist, aber grundsätzlich ist es erstmal so, dass der Schreibbetrieb oder der Buchmarkt immer trennt in E-Literatur oder ernsthafte Literatur, die halt sozusagen über die Geschichte hinaus etwas erreichen will, die sprachlich auch auf Sachen achtet, die sozusagen Bildung mit sich bringt und sowas und alles andere, was dann unter Unterhaltungs- oder auch unter Genre-Literatur gefasst wird, das ist zum Beispiel Fantastik, aber auch sowas wie Krimis, Romance, Thriller und dergleichen. Der wird immer nachgesagt, sie möchte nur unterhalten, ist irgendwie ein bisschen formelhafter, hat weniger zu sagen, so wird dann oft dann auch nicht unbedingt so bei Preisen oder Stipendien so sehr berücksichtigt. Wie gesagt, debatable alles, reden wir noch später drüber, aber genau. Und Pan ist halt eher natürlich die Fantastik und Pen ist dann eher die E-Literatur.
Witzig, dass es sich nur durch einen Buchstaben
unterscheidet. Ja, das fand ich auch schon lustig. Und Pen ist ja auch E-Literatur. Also wenn Pan jetzt noch Pun heißt, würde dann...
genau. Es ist eh so ein bisschen so ein Running Gag in meinem Umfeld, dass ich mir jetzt noch passende Vereine suchen sollte, damit ich einfach alle Vokale irgendwie durch habe.
Könntest du noch einen Ping-Pong Verein beitreten.
Ja. Genau, so, jetzt habe ich dich unterbrochen und du warst beim marginalisierten Stimmen im Literaturbetrieb. So.
Genau, also das ist natürlich ein Riesenthema, dass man da einfach so ein bisschen Barriereabbau betreibt. Das ist mir ein großes Anliegen und ich habe da Gott sei Dank bei beiden Vereinen auch ein Team, dem das auch ein Anliegen ist, sonst würde das auch nicht funktionieren. Ansonsten ist es halt wirklich so, bei Pan, Pan ist ja ein sogenannter Genreverband, das heißt, da geht es einfach wirklich darum, dass wir die deutschsprachige Fantastik fördern wollen. Das ist insofern deswegen halt auch wichtig, weil wir natürlich so Sachen haben wie Verlage kaufen gerne lieber englische Stoffe ein, wo sie wissen, die rennen halt schon, statt deutschsprachige Stimmen da irgendwie zu fördern. Wir arbeiten auch landesübergreifend, das heißt, wir fördern da einfach auch den Austausch zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und beim PEN geht es sehr stark eben darum zu sagen, also ich habe die Leitung übernommen mit dem Hintergedanken, wir haben momentan das Problem, auch und gerade durch generative KI, dass wir darauf zusteuern, dass in ein paar Jahren die Leute einfach grundlegende handwerkliche Skills nicht mehr haben werden, weil sie sich's abtrainieren, weil es einfach diese Erleichterungsmöglichkeiten gibt, wertfrei gesagt, und es wäre gut, sinnvoll und zielführend da einzuhaken und einen Raum zu schaffen, wo junge AutorInnen diese Kompetenzen trainieren und erwerben können. Und das ist so ein bisschen der Hauptfokus von den Young Writers, zu sagen, wir schaffen hier einen möglichst niedrigschwelligen Anlaufpunkt, wo Leute handwerkliche Kompetenzen erwerben und stärken können und eben auch Schritte machen können in diesen Bereich des Literaturbetriebs.
Und Pan ist ja auch, also kriege ich es ja immer nur so mit, wenn ich mal irgendwo Sachen sehe, aber ihr macht ja auch Lesungen oder Sachen auf Messen und so, ne? Und es gibt das Pan-Stipendium und die Pan Academy, da genau, die ich kenne, weil ich da auch schon zweimal als Vortragende sein durfte. Also auch da so ein bisschen Handwerksvermittlung.
Richtig, genau. Ja. Also dass wir da eben auch schauen, also eben die Pan Academy ist so ein bisschen ein Ressourcenpool auch, wo wir auch mal Leute von extern einladen, aber eben auch Mitglieder, einfach Wissen zu teilen, zur Verfügung zu stellen. Und natürlich die Messearbeit ist super wichtig, weil eben wir die Möglichkeit haben, über den Verein Lesungen an Messen anzubieten, die für Leute sonst schwer zu kriegen sind, also gerade Stichwort LBM, aber eben auch Sichtbarkeit schaffen, dass es uns gibt, dass wir Dinge tun. Und was sage ich noch? Ah ja, und Pan-Stipendium natürlich auch wichtiges Stichwort, weil auch da der Hintergedanke ist, dass wir einen Anreiz schaffen wollen, dass die Leute ihre Projekte fertig kriegen. Es ist ja nicht nur mit einem finanziellen, mit einer finanziellen Vergütung verbunden, sondern auch mit einem Mentoring. Das heißt, dass man da eben auch für, nagelt mich nicht drauf fest, aber ich glaube, es ist für 3 Monate, dass du dann einfach auch, meistens ist es ein Jurymitglied, zur Hand kriegst, das dich begleitet und dir ein bisschen hilft und mit dir gemeinsam schaut, wo kriege ich das Manuskript auch unter, wie läuft dieser ganze Prozess ab, was kann man strukturell noch verbessern, etc., etc.
Ja, welche Hürden stehen dir denn so im Weg bei deiner Arbeit? Also es ist doof, nach Hürden zu fragen, aber genau, was bräuchte es mehr, um es positiver zu formulieren?
Naja, ein großes Problem ist immer Manpower. Human Power, wir reden hier von ehrenamtlicher Tätigkeit im Endeffekt. Also wir reden ja nachher nochmal so ein bisschen mit, wie schaut es denn aus mit Vergütung etc. Aber prinzipiell ist es wirklich eine Arbeit, die man mit dem Gedanken macht, man schafft hier etwas für die Community und man ist zwar auch Teil von der Community, aber es geht halt einfach auch um einen Solidaritätsgedanken. Das ist moralisch sexy, aber pragmatisch unsexy. So. Das ist natürlich ein Problem, weil Leute müssen arbeiten. Und das heißt, es ist dann sehr oft so, dass wir 1000 Dinge machen können und wir können vielleicht 10 davon machen, weil einfach nicht genug Leute da sind.
Gerechtigkeit ist das Ding.
Richtig. Ja. Also das ist ein Riesenpunkt, was ich auch ein bisschen, woran ich aber auch gerade so ein bisschen arbeite, ist, ich finde die Verbände arbeiten zu wenig miteinander zusammen. Da versuchen wir auch gerade so ein bisschen den Austausch anzuregen, weil ich das einfach super wichtig finde und weil es auch ein Unfug ist, nicht zu sagen, wir sitzen nicht alle im selben Boot und es geht dem einen Bereich besser oder schlechter. Es ist irrelevant in the grand scheme of things. Und dann ist es natürlich auf einer persönlichen Weise auch so, dass wir halt nicht, also jeder Verein ist eine demokratische und keine diktatorische Struktur. Das heißt, du hast halt alle 2 Wochen, also wir zum Beispiel bei Pan haben alle 2 Wochen eine Vorstandssitzung. Die kann lange dauern, da wird halt viel diskutiert, dann wird abgestimmt und manchmal muss man halt auch akzeptieren, dass man überstimmt wird. Also das muss man können. Und dann ist es natürlich auch so, gerade wenn wir über die Zusammenarbeit mit Messen sprechen, das ist dann nochmal ein ganz eigenes Fass, weil denen irgendwie klarzumachen, dass sie halt auch davon profitieren, wenn Verbände und Vereine zu günstigeren Konditionen dort sind, ist nicht immer ganz einfach, sagen wir das mal so.
Vereine und Verbände heißt ja im Prinzip, dass sie sich über Mitgliedsbeiträge vor allem finanzieren, ne? Ist vermutlich beim Pan und Pen beides der Fall.
Ja, genau.
Das ist auch, also, und da finde ich es ja schon wieder so ein bisschen, also Ich finde das ja auch total super eigentlich, ne? Vereine, Verbände. Es gibt ja auch verschiedenste, wo man Mitglied werden kann. Ich meine, ich glaube, ich könnte als Autorin irgendwo Mitglied werden, als Übersetzerin, als Lektorin könnte ich irgendwo Mitglied sein und dann alles mit verschiedenen Ausrichtungen. Und dann finde ich es halt manchmal so ein bisschen so das Problem daran, dass irgendwie FreiberuflerInnen ja meistens einfach nicht so gut verdienen und jeder dieser Verbände und Vereine dann halt doch wieder Geld kostet. Das ist natürlich, also ist jetzt meistens auch nicht super viel, aber
ich glaube. Ja, aber es läppert sich, wie es man sagt.
Aber es läppert sich natürlich, genau.
Ja.
Also ist irgendwie, glaube ich, auch ein bisschen ein Dilemma, dass Leute vielleicht auch gerne noch in mehr Sachen Mitglied wären, aber das dann halt sich gerade als Freiberufliche, die super schlecht verdienen, auch gar nicht unbedingt leisten können. Was schade ist, weil es an sich ja total gut ist. Allein schon der Austausch, dass man mal sagen kann, hey, wie war das bei dir? Und kennst du den Verlag, ist der gut? Kennst du irgendwie, ne, dieses Stipendium hast du da mal mitgemacht? Kannst du mir mal einen Tipp geben? Also ich meine, selbst wenn jetzt nicht noch die Messe und Veranstaltungsorga, wenn man, oder Fortbildung, wenn man das gar nicht mitnimmt, ich finde allein der Austausch ist ja irgendwie schon super wertvoll. Ich habe dann, nach längerem mitgliedslosen Dasein bin ich jetzt seit letztem Jahr Mitglied in der, oder beziehungsweise nicht Mitglied, Genossin in der Zora Lit, genau, was ja eine Literaturgenossenschaft ist. Das heißt, genau, können wir später auch nochmal drüber reden, was es damit auf sich hat. Auf jeden Fall gibt, kostet es auch einen Monatsbeitrag. Ich finde da aber ganz gut, dass sie einen gestaffelten Betrag haben. Also es gibt den normalen Beitrag, es gibt einen höheren für Leute, die mehr bezahlen wollen. Oder vielleicht auch, es sind ja gar nicht immer alles nur Einzelpersonen, sondern manchmal sind es auch mal Verlage oder Agenturen oder so, die ja Mitglied sind, die ja vielleicht ein bisschen mehr bezahlen können. Und dann gibt es noch einen, ja, so ein bisschen Soli, Beitragslevel, wo es dann nochmal ein bisschen günstiger ist.
Natürlich ist das mit den Mitgliedsbeiträgen ein Dilemma, weil auf der einen Seite müssen sich die Vereine bzw. Verbände halt irgendwie finanzieren, aber auf der anderen Seite ist es halt, wie du sagst, dann immer auch ein persönliches Auswählen von, wo kann ich jetzt irgendwie was stemmen, was priorisiere ich. Ich kenne das, weil neben den beiden Vereinen bin ich halt auch noch Mitglied, zum Beispiel bei der Artus-Gesellschaft und bei der Gesellschaft für Fantastikforschung. Und das wird dann interessant teilweise. Also gerade wenn man jetzt irgendwie nicht so großartig verdient, ist es dann immer so ein bisschen ein Herumjonglieren. Wir haben versucht, das irgendwie, also Möglichkeiten zu schaffen. Also da kann ich vor allem halt bei PAN davon sprechen, weil ich da halt auch irgendwie am Prozess beteiligt war. Wir mussten da zum Beispiel auch letztes Jahr nach mehreren Jahren, wo es gleich geblieben ist, den Mitgliedsbeitrag anheben, weil einfach die Umgebungskosten und die laufenden Kosten, aber auch vor allem die Messekosten etc. so gestiegen sind, dass es einfach nicht mehr ging. Wir haben versucht, dem dann entgegenzukommen, indem wir gesagt haben, okay, wir führen ein System ein, wo die Leute auch in Tranchen zahlen können, also zum Beispiel auf zweimal oder auf dreimal, damit es einfach nicht einmal diese 120 Euro sind, sondern dass man es zumindest ein bisschen aufteilen kann. Und wenn jemand zum Beispiel sagt, das geht jetzt gar nicht, es funktioniert einfach nicht, dann gibt's auch Lösungen. Also es wird jetzt niemand irgendwie vor die Tür gestellt, nur weil das nicht funktioniert. Wir haben das auch öfter. Da werden auch keine Fragen gestellt oder man muss sich auch nicht rechtfertigen oder so. Man muss es uns nur sagen. Und das funktioniert eben unter anderem auch deswegen, weil wir auch da Fördermitgliedschaften haben. Wir haben auch einige Fördermitglieder von eben Agenturen, von Vereinen, von Privatpersonen auch, die sagen, ja, finde ich geil, was ihr macht, wie kann ich helfen? Und die dann diesen Beitrag zahlen. Und beim PEN schaut es ein bisschen anders aus, aber da ist es auch so, dass wir zumindest die Option haben, dass die Leute von den Young Writers weniger bezahlen, als jetzt der Standardtarif ist. Das wäre sicher auch all along eine Überlegung, dass man da schaut, was kann man denn für die wie nenne ich das immer, die etablierten Mitglieder tun, um da so ein bisschen auszuhelfen vielleicht, weil die natürlich, freiberuflich, das ist halt auch da eine Belastung. Aber ja, also ich habe da auch keine bessere Lösung gefunden bis jetzt, die da irgendwie, die das irgendwie ganz umgeht, weil...
Ja, ohne Geld geht's halt nicht, ne? Genau. Aber es ist schon mal ein wertvoller Hinweis, dass man zum Beispiel bei PAN auch, wenn man gar nicht selbst schreibt, sagen kann, hey, finde ich gut. Geht bei der Zora Lit übrigens auch, man kann auch Genossenschaftsanteile kaufen, um und das unterstützen, ohne dass man selbst partizipiert. Aber das ist ja schon, ich glaube, das ist ja auch was, was viele vielleicht gar nicht wissen, dass es zum Beispiel eine Möglichkeit sein kann, AutorInnen zu unterstützen, indem man einfach einen Verband unterstützt, der dann vielleicht noch ein paar Leute zu, entweder ein paar Leuten den Beitrag reduzieren kann oder halt noch mehr Messestände anmieten oder mehr Veranstaltungen machen, wenn mehr Budget da ist, genau.
Ja.
Und die andere Sache ist natürlich auch so ein bisschen, also dass meistens dieser Mitgliedsbeitrag geht ja damit einher, dass man dann zum Beispiel sich in beteiligen kann, dass man vielleicht Fortbildung machen kann, dass man zu Veranstaltungen gehen kann. Und dann ist natürlich auch wieder die Frage, zu wie vielen Fortbildungen und Veranstaltungen von wie vielen Vereinen kann man überhaupt gehen? Insofern, also es nützt ja nichts, wenn ich fünfmal, also ich sage, okay, nee, 5 Mitgliedsbeiträge ist gar kein Problem, kann ich irgendwie bezahlen.
Ja.
Aber dann kann ich gar nicht all das wahrnehmen. Und dann ist ja auch wieder die Frage, also klar, wenn man es dann macht, einfach um den Verband zu unterstützen, klar, aber wenn es jetzt so ein bisschen um die Frage geht, was habe ich dann davon, da Mitglied zu sein, dann muss man natürlich auch, da muss natürlich auch irgendwas sein, wo man da Bock drauf hat. Ne? Also ich sag mal so, im Lektoratsbereich sehe ich da teilweise auch Verbände, die jetzt irgendwas ganz viel, so ganz stark mit irgendwie Lektorat mit KI-Tools oder so als Fortbildung oder so bewerben, wo ich mir denke, nee, Leute, also das, dafür zeige ich euch keinen Mitgliedsbeitrag, dass ihr sowas macht. So.
Ja, ich fühle es. Also, wie gesagt, als Privatperson gesprochen, es ist auch tatsächlich, ich meine, gut, man muss dazu sagen, ich bin durchaus ein teilweise ein idealistisch optimistischer Mensch und deswegen mache ich es halt tatsächlich auch oft, weil ich sage, okay, das ist coole Arbeit, die ich, es klingt jetzt ironisch, weil ich im Vorstand bin von 2 von den Vereinen, aber zum Beispiel bei den anderen beiden, wo ich Mitglied bin, da involviere ich mich nicht aktiv, aber die finde ich einfach cool. Ich bin froh, dass es sie gibt und dass jemand die Arbeit macht. Und deswegen sage ich, take my money, macht's diese Konferenzen, macht's auch diese Ausschreibungen und fördert's das bitte für mich, weil es schade wäre, wenn das halt nicht passieren würde. Mhm. Aber das ist halt Ansichtssache. Also ich verstehe auch, wenn man sagt, naja, wenn ich Mitglied wo bin, dann möchte ich irgendwie auch einen Personal Gain draus ziehen. Völlig gerechtfertigt, ja. Weil es ist auch total in Ordnung zu sagen, ja, was ich halt vor allem daraus möchte und was mir auch weiterhilft, ist das Angebot, das es gibt. Dafür gibt es dieses Angebot, ja. Wäre ja auch schade, wenn es nicht genutzt werden würde.
Ich bin ja jetzt nur bei der Zoranit und dann, also die mache ich auch viel online und so. Und dann habe ich schon auch mal so ein bisschen dieses, ja, wenn ich da jetzt schon, dann wäre es ja jetzt auch irgendwie so ein bisschen scheiße von mir, wenn ich jetzt gar nicht irgendwo mal mitmache. Ne? Also wenn ich jetzt gar keinen Talk reingehe, keinen Workshop mitmache, gar nicht irgendwie, wobei vielleicht ist das auch wieder so ein Denken, wo man auch ein bisschen von weg muss, weil auch einfach der monetäre Beitrag schon total gut ist, auch wenn man jetzt sich nicht noch aktiv einbringt oder so, ne?
Ja, klar, aber ich finde schon auch, also als jemand, der auch irgendwo im Vorstand ist, ich finde schon auch gut, wenn Leute dazukommen und sagen, ich bin ja auch aus dem Grund hier, ich will nicht nur Geld geben, sondern das hat halt auch einen Community-Gedanken und ich stehe auch hinter den Dingen, die ihr vermittelt und sowas. Also das finde ich natürlich auch gut. Also klar, nur Geld geben, ne, einfach her damit, kein Problem. Aber ich finde auch, jede, die aus einem bestimmten Grund irgendwo hingeht, ja, da möchte man ja auch ermutigen, dass die solche Angebote dann auch wahrnimmt.
Ja. Gleiches auch mit Engagement. Also auf der einen Seite denke ich mir halt immer, es sollte sich niemand gepressured fühlen, mitzumachen, weil ich mir denke, es reicht doch. Ich meine, also gerade bei PEN kann ich es nicht genau sagen, aber bei PAN weiß ich, wir sind einfach über 500 Mitglieder. Und dass es da Leute gibt, die einfach stille Teilhabe haben quasi, ist ja völlig in Ordnung. Es ist ja auch teilweise eine Ressourcenfrage. Man hat vielleicht gar nicht die Kraft dazu, da irgendwie jetzt großartig was zu machen. Wir haben teilweise auch Mitglieder, die sich gerne engagieren möchten und die dann Angst haben, oh Gott, ich kann nicht 70% geben, dann lasse ich es lieber gleich, was ja auch nicht der Fall ist, wenn sich jemand engagiert. Wir haben so viele kleine Baustellen immer, überall. Wenn sich jemand wirklich engagieren will, dann hilft es manchmal schon, wenn man sagt, okay, ich mache diese eine sehr spezifische Sache, die halt mit meinem Ressourcenmanagement passt, und man ist dankbar dafür und es hilft dem Verein total. Aber wenn das nicht passiert, ist das ja auch völlig in Ordnung. Also das ist halt immer so ein zweischneidiges Ding, auch das ist halt auch, was die Nutzung vom Programm angeht. Ne?
Also was für mich dann auch immer noch so ein bisschen die Frage ist, was für Leute sind da eigentlich auch drin in dem Verein? Ne? Also da gibt es irgendeine Ausrichtung, irgendein Code of Conduct, irgendwas, was irgendwie zum Beispiel auch in Verhalten geduldet wird und was nicht. Wie dann auch in so, wenn man dann reingeht, vielleicht in irgendwelche Talks oder in irgendwelche AGs oder so zum Thema, ist das genau... Trifft man dann auf Leute, mit denen man irgendwie ganz recht schnell auf so einer Wellenlänge ist oder sich schnell auf was einigen kann oder keine Ahnung, ne? Also gerade zum Thema Schreiben und gerade natürlich auch zum Thema marginalisierte Stimmen, ist man dann als marginalisierte Person da irgendwie gut aufgehoben oder muss man dann erstmal ständig so seine eigene Existenz verteidigen?
Das ist gerade halt auch bei Paaren ein Thema, weil da in den letzten, also vor, ich glaube, es ist, also in der Vergangenheit sind Dinge passiert, die nicht okay waren. So. Gerade das Stichwort Sicherheit ist da ein Riesenthema, weil dafür haben wir zum Beispiel die SorgenwandlerInnen ins Leben gerufen, die so ein bisschen unser Care-Awareness-Team sind, die als Ansprechpersonen fungieren, die nicht mit dem Vorstand, also die sind quasi, damit man einfach nicht diese Hemmung hat, zum Vorstand gleich damit zu gehen, weil oft wollen die Leute es nicht oder der Vorstand ist involviert. Und wir wollten da einfach eine Stelle schaffen, die vermittelt, falls sich auch ein Vorstandsmitglied scheiße benimmt, weil das eben vorgekommen ist. Und ein Thema ist eben auch, dass wir eine Rassismusschulung im Vorstand gemacht haben, dass der Plan ist, die regelmäßig auch zu wiederholen, weil eben die Vorstandsmitglieder wechseln und wir wollen, dass da einfach alle irgendwie d'accord sind und einfach ein besseres Bewusstsein für internalisierte Rassismen und einfach auch für Alltagsrassismen kriegen. Da ist es schon hilfreich, auch sich anzuschauen, was macht denn der Verein gerade und wie aware sind sie auch, was passiert ist. So. Und man muss da auch mit Leuten reden, glaube ich. Also einfach auch mit Mitgliedern sagen, meinen Sie das auch ernst so? Also gerade Stichwort Verhaltensleitlinien, die haben wir ja auch eingeführt, damit wir einfach auch was in der Handhabe haben, falls Dinge passieren, dass wir was sagen können. Das ist jetzt, also ohne größer ins Detail zu gehen, das war jetzt in den letzten Tagen, / Wochen auch wieder relevant mit einem Mitglied von uns. Und da ist es einfach gut, etwas an der Hand zu haben, wo wir sagen können, hier, das sind die Verhaltensleitlinien. Es gibt Konsequenzen, wenn man sich nicht dran hält. Und wenn ein Verein das hat, dann finde ich, ist es schon mal ein großer Schritt. Es ist nie eine 100%ige Garantie, aber man muss halt irgendwo anfangen auch. Ich meine, ich bin ja selbst marginalisiert. Also deswegen ist und einige in unserem Vorstand sind das. Und deswegen ist es uns halt auch wichtig, das zu tun. Also eben auch dieses Anschauen, wer arbeitet denn da überhaupt so?
Ja,
total. Wie ist denn die Zusammensetzung? Und natürlich kriegst du da das Bild oft eher, wenn du vor Ort bist, was auch wieder ein Problem ist, Stichwort Barrieren und so. Da habe ich auch noch keine richtige Lösung gefunden dazu, außer dass wir halt Online-Stammtische und so auch machen. Aber ja, sind mal, glaube ich, Schritte, die irgendwie gut sind, wenn ein Verein das hat. Und das schaue ich mir halt selber auch an, wenn ich Vereinen beitrete oder mich dafür interessiere.
Ja, ich finde auch quasi Repräsentation im Vorstand ist auch total wichtig. Es ist ja kein Geheimnis, dass ich Paaren mitgegründet habe, back in the days. Das steht immer noch auf meiner Wikipedia-Seite und ich werde da auch häufiger nochmal drauf angesprochen, weil Leute halt auf der Wikipedia-Seite gucken. Und ich bin dann nach eher so leicht absurden Ereignissen und Auseinandersetzungen mit dem damaligen Vorstand auch ausgetreten. Das muss ich hier auch gar nicht nochmal aufrollen. Betrachte das seitdem so ein bisschen von außen. Das tut mir auch, glaube ich, ganz gut. Und Paaren vielleicht auch, ich weiß es nicht. Ich sehe aber durchaus, dass ihr da eine ganze Menge Arbeit seitdem gemacht habt. Also ich glaube, also wenn es damals so gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich auch nicht ausgetreten. Also von daher ist es auch, glaube ich, ganz gut, was sich da verändert hat, was sich auch dank dir sicherlich verändert hat und dank vieler anderer, die seitdem im Vorstand sind. Die absurden Ereignisse rolle ich jetzt auch gar nicht nochmal auf. Eine Sache, die mir damals einfach ganz generell aufgefallen ist und die eine eher neutrale Beobachtung ist. Es ist ja auch klar, so ein Verein muss ja auch irgendwie Aufmerksamkeit für sich generieren, damit halt mehr Leute in den Verein eintreten. Und davon lebt der Verein ja schließlich. Das macht man zum Beispiel als Literaturverein natürlich mit Messepräsenzen und mit Lesungen und sowas. Und damit man aber für diese Lesungen halt genügend Eintrittskarten verkauft und auf der Messe genügend Leute anzieht und so, braucht es ja bekannte Namen. Und das Ergebnis bei Paaren war halt häufig, dass es halt 2, 3, ja, fünf, nee, es waren noch nicht mal fünf. Es waren eher so zwei, drei Autoren gab, die halt so als große Namen galten auch. Also ich finde, sowas macht man sich ja auch so ein bisschen, also ne, man hat ja ein bisschen Einfluss darauf, wen man als den großen Namen präsentiert. Die standen halt einfach überall im Spotlight. Und das könnte man mir jetzt als Neid interpretieren, das ist es aber nicht. Ich fand, ich stand schon bei Pan auch oft genug irgendwo mal im Spotlight. Aber wahrnehmbar gab es bei Pan so eine Primus inter pares Situation, also so eine Ärzte untergleichen Sache. Und ich kann das einerseits natürlich auch verstehen, weil halt die großen Männernamen mit H, von denen ja auch gar nicht so viele bei Pan sind, natürlich die Leute sind, die halt auch das Publikum ziehen und dann ins Spotlight gesetzt werden. Ähnlich verhält es sich, finde ich, auch bei der Fantastischen Akademie, die ja den Seraph verleihen und die jedes Jahr eine Seraph-Night machen, wo dann auch immer die Gewinnenden zwar auch geladen sind zu lesen, es aber immer ein Line-up gibt mit halt super bekannten Namen und mit denen wird halt dann im Vorfeld geworben. Und ich habe da immer so ein zweischneidiges Gefühl, weil ich immer denke, so ein Verein hat halt quasi dann dadurch auch so ein bisschen so Fußvolk und die dürfen halt mal dabei sein, wenn sie mal einen Preis gewonnen haben oder so. Dürfen aber vor allen Dingen mal so Standdienst machen oder so. Ne? Also so mit dem Motto, ja, wenn ihr dann bei der Messe auch Gesicht zeigen wollt, dann macht doch halt einfach 2 Stunden Standdienst. Genau, da wäre so meine Frage an dich. Würdest du sagen, habt ihr da einen guten Weg gefunden seitdem? Oder wie ist das veränderbar? Ist das überhaupt gewünscht, dass sich sowas verändert? Oder ist es halt einfach auch nötig, dass die Stars quasi überall dabei sind? Wie geht's dir damit? Was habt ihr da so vor? Was habt ihr schon gemacht?
Also auf der einen Seite bin ich natürlich froh, dass diese bekannteren Mitglieder auch wirklich mitziehen und sich teilweise halt auch abseits von Pan für Dinge engagieren, weil es sonst auch nicht ginge. Weil, wie du richtig sagst, es braucht halt für viele Projekte einfach einen Namen. Also gerade wenn man irgendwie mit Messen oder mit Festivals oder was weiß ich zusammenarbeitet, ist es oft der Weg, grundsätzlich mal eine Schiene für mehrere AutorInnen irgendwie zu legen, indem man sagt, ja, wir haben XYZ, die könnten wir dazu einladen, dann habt ihr quasi mehr Publicity und etwas, wo ihr aufbauen könnt und wir können dadurch unbekanntere Namen reinbringen. Das ist so ein bisschen auch das Verfahren, das wir momentan anwenden. Also wir hatten zum Beispiel auch auf der, oh Gott, ich glaube, es war die Frankfurter Buchmesse, hatten wir ein Meet and Greet, wo wir immer einen bekannteren Namen mit einem unbekannteren zusammengesetzt haben, damit da einfach ein gegenseitiges Profitieren auch irgendwie ist, weil es war dann tatsächlich auch ein gegenseitiges Profitieren, weil die halt dann auch in Kontakt mit Leuten kommen, die sie irgendwie gar nicht am Schirm haben, aber vielleicht ganz cool finden. Sonst machen wir auch Co-Lesungen. Wir schauen gerade bei Messen zusammenarbeiten, dass wir Lesungsslots und Panel-Slots sehr gemischt vergeben. Also wenn man sich anschaut, das LBM-Programm oder jetzt zum Beispiel auch die Panels auf der Dokomi, die wir jetzt zum ersten Mal bespielen werden, da sind auch Leute dabei, die man jetzt vielleicht nicht so kennt oder nur in einem gewissen, also wenn man halt in einem gewissen Bereich ist und Bereich unterwegs ist, kennt. Wir versuchen, die Profile vorzustellen auf Social Media, generell mit Reichweitenkopplung zu arbeiten, also einfach auch, weil natürlich der Verein mehr Reichweite hat als jetzt Einzelpersonen, die nicht so bekannt sind, weil das eben auch ein Riesenthema ist. Wir schauen zum Beispiel bei den Themenmonaten, wo wir Vorstellungen machen zu Romanen von Pan-Mitgliedern zu einem bestimmten Thema, schauen wir drauf, dass das nicht immer die gleichen 3 Leute sind, sondern dass das sich eben auch möglichst gut verteilt und möglichst auch Leute dabei sind, die nicht so oft dabei sind. Aber es ist natürlich so, dass es ein ongoing Project ist und vielleicht immer auch sein wird, weil man da halt echt auch bei einzelnen Strukturen schauen muss, wie haken wir da am besten ein. Und das ist jetzt tatsächlich nur Pan. Also beim Pen muss ich selber auch noch so ein bisschen herausfinden, wie wir das am besten machen, dass wir diese neuen Stimmen implementieren mit den Strukturen, die schon da sind, weil die Strukturen, die schon da sind, auch gerade so ein bisschen im Umwälzen und Neuausrichten begriffen sind. Ja, also ich bin auch immer dankbar, wenn jemand sagt, du, wie wär's nicht mit Idee XY, probiert doch das mal aus. Also wir probieren dann teilweise auch wirklich einfach aus und schauen, okay, ist das jetzt sinnvoll oder nicht? Ja, also ich, wie heißt es so schön, ich habe keine Lösung dafür, aber ich bewundere das Problem.
Ja, ja, voll.
Ich verstehe es, also, wie gesagt, auch. Also ich finde halt, wie gesagt, ne, man hätte da damals schon auch ein bisschen mehr drauf eingehen können. Es gab auch zum Beispiel so Vorschläge, so eine Art Lostopf oder so zu machen, wo Leute dann zu Veranstaltungen dazu gelost wurden. Aber da gab es, damals gab es da Widerstand zu. Ich finde es sehr schön, dass es, dass ihr euch da sehr viel Gedanken drum macht. Ja.
Finde ich auch. Ich finde, es ist dann auch so ein bisschen jetzt ja nicht nur der Verband eine Verantwortung, sondern vielleicht auch die bekannten Leute, dass die dann von selber mal sagen, hey, Buchhandlung, es wäre doch schön, wenn noch eine zweite Person dazu kommt. Und,
gerade wenn es Leute vor Ort sind. Ne? Ich finde, man kann ja auch mal gucken, wen gibt's vor Ort, und dann muss man vielleicht jetzt auch nicht unbedingt eine Riesenanreise und eine Übernachtung für Personen, genau, die quasi dann noch als Locals dazukommen, bezahlen.
Eben. So. Eben. Aber ich finde, das ist auch tatsächlich ein übergreifendes Problem, was ich überall, also ganz oft irgendwie sehe. Ist auch gar nicht nur so bei Veranstaltungen, sondern irgendwie, es gibt auch total viele so Instagram-Accounts oder so, die irgendwie, ne, sich so auf die Fahnen schreiben, so, ja, wir machen hier, wir stellen hier auf dem Account diverse Stimmen vor oder auch marginalisierte Personen, wir sind deutschsprachiger Account, und dann kommen als Tipps immer nur so die absoluten,
immer,
die absoluten, ja, Bestseller von
Song
US.
Song of Achilles kommt dann. Song of Achilles.
Ja.
Wirklich, ich mochte das Buch, aber ich kann es nicht mehr sehen. Wirklich.
Und generell, also das verstehe ich überhaupt nicht. Ich weiß schon gar nicht, wie es da was genannt hat, aber ich hatte ja auf Social Media letztes Jahr mal gefragt nach so quasi Fantastik aus, ne, mit aus verschiedenen marginalisierten Themen heraus und so. Und da kamen dann auch wieder Leute, die ernsthaft Ursula Le Guin empfehlen oder Terry Pratchett oder so, und irgendwie alles schön und gut, aber das muss ich nicht in eine Liste mit Tipps aufnehmen, weil es mal so alle kennen, so, ja.
Es ist auch einfach so, das klingt jetzt absurd, aber als deutschsprachige Autorin ist man quasi auf dem Buchmarkt automatisch marginalisiert. Also man braucht gar keine offiziellen,
ja, Anführungszeichen,
Marginalisierungsmerkmale. Deutschsprachigkeit ist auf dem Literaturmarkt eine Marginalisierung. Und Fantasy auch.
Und ich muss leider sagen, das ist durchaus ein Problem, das ich vermehrt in den Bereichen sehe, die wir als Unterhaltungsliteratur bezeichnet haben.
Ja.
Weil, Gott, ich hasse den Begriff Elite, aber in der Elite ist es halt einfach anders. Also das ist aber auch, weil sich der Elite-Bereich teilweise anders finanziert und anders strukturiert ist und die deswegen anders auch dran rangehen können. Könnte man sich vielleicht mal was abschauen davon?
Ja, ich finde, es zieht sich gerade so total durch irgendwie. Also auch Buchhandlungen teilweise, also jetzt nicht Ketten, sondern Indie-Buchhandlungen, die sagen, wir sind eine queere Buchhandlung oder so. Und dann liegt da trotzdem nur Übersetzung und nur Bestseller aus den USA. Wie gesagt, auch so Instagram-Accounts oder auch so teilweise so diese Artikel mit die 10 besten Bücher zum Thema sowieso. Und dann ist da auch wieder nur Übersetztes dabei, auch irgendwie jetzt... Neulich ein Verlagsprogramm gesehen mit 9 Fantastikbüchern jetzt für den Herbst. Das war ein deutsches Buch, ein deutschsprachiges, originär deutschsprachiges Buch dabei und 12 Übersetzungen oder 13. Und dann denke ich mir auch so, ja, weiß ich nicht. Warum denn eigentlich? Also, ne? Genau, das ist ja so ein Ding, was sich, finde ich, gerade so echt total durchzieht. Und dann halt, also immer nur die sich sowieso schon bekannt sind, die sich sowieso schon woanders gut verkauft haben. Und das ist, ja, also ein Problem, was noch viel größer ist. Aber okay.
Ja, aber auch vielleicht, um da kurz einzuhaken, das Problem ist natürlich Kapitalismus, weil der einfach auch dazu führt, dass Verlage ihre eigentliche Aufgabe, nämlich AutorInnen aufzubauen, nicht mehr wahrnehmen. Das war früher so, dass man gesagt hat, na gut, wenn die ersten 2 Bücher nicht laufen, dann machen wir halt noch ein drittes und dann rennt es halt langsam. Weil man muss halt dazu lernen auch und man wird halt mit jedem Buch besser. Und das heißt halt, dass der Anfang vielleicht ein bisschen steinig ist, aber wenn man es richtig macht, dann baut sich das auf. Das kann man sich in kapitalistischen Zeiten oft nicht mehr leisten. Und deswegen macht man es nicht. Und damit hat man halt das Problem, dass die Leute dann ausbrennen und halt einfach wegfallen quasi und man dann halt die Sachen produzieren muss, die eingekauft werden oder wo man halt einfach weiß, okay, die rennen halt, weil schon etabliert. Und zwar schon seit 10 Jahren etabliert oder so und nicht erst seit 2. Und da ist aber dann zum Beispiel auch der Punkt, wo ich sage, naja, Crowdfunding und Vereine und Verbände können genau da irgendwie einhaken, weil die eben auf diesen Gedanken basieren, wir teilen es auf mehrere Schultern sozusagen und finanzieren damit Projekte, Romane, was auch immer, die es sonst nicht geben würde. Aber ja, es ist halt ein größeres Problem.
Ich denke auch, dass die Verlage sich damit keinen Gefallen tun, weil, also, ne, Amazon fängt ja jetzt schon an, dass man sich Kindle-Publikationen mit KI übersetzen lassen kann. Warum sollen die Leute dann in ein paar Jahren noch die Übersetzung kaufen, wenn sie sich vermutlich das E-Book einfach auf ihrem Reader übersetzen lassen können von einer shitty KI, die dann natürlich es nicht geil übersetzt, aber es ist den meisten dann auch egal.
Hätten wir dann mal deutschsprachige AutorInnen, die wir aufgebaut hätten, das wäre ja cool.
Ja, das wäre toll, wenn wir in den letzten 15 Jahren mal was nicht alle immer nach dem ersten Buch geschmissen hätten. So, ja.
Ja. Ich finde so ein bisschen, das ist natürlich kein Gegenmittel dafür, weil es nur sehr spezifisch halt wirkt. Aber ich finde, es gibt ja auch Lokalorganisationen von Literatur oft. Also ne, irgendwie so städtische Literaturvereine oder Literaturbüros oder sonst irgendwas. Das ist natürlich nicht zu vergleichen, weil es nicht dieselbe Anknüpfung von AutorInnen mit Messen oder mit Verlagen oder mit anderen AkteurInnen in der Literaturszene leisten kann. Also es ist halt dann sehr spezifisch vor Ort. Aber ich finde, es ist immerhin ein sehr guter Weg aus dieser Vereinzelung so, an der wir ja alle leiden, unter anderem durch Social Media. Und gerade in den größeren Städten ist das ja sowas, was wirklich auch irgendwo vor der Haustür liegt. Also ich hatte auch lange den Eindruck, Aachen ist ja eine kleine Großstadt. Ich hatte lange den Eindruck, es gibt hier AutorInnen, ich kenne sie auch teilweise, aber es gibt keine Organisation von denen und andere Kunstsparten sind sehr viel besser vernetzt. Also irgendwie die Musik mit dem Theater, das Orchester mit dem, ne, alles Mögliche. Und ich hatte so den Eindruck, bei den AutorInnen ist da irgendwie nicht so richtig was. Und dann habe ich mal so bei Veranstaltungen, wenn sich tatsächlich dann mal die Kulturszene irgendwo traf, habe ich mal so angefangen, so E-Mail-Adressen zu sammeln und sowas. Und dann, weil ich dachte, man könnte ja mal so einen Verteiler immerhin machen und dann irgendwie sich mal einfach regelmäßig mit den AutorInnen und den Schreibenden treffen. Aber zuvor gekommen ist mir jetzt, das fand ich sehr cool, es hat letztes Jahr im Frühjahr ein Literaturcafé eröffnet, das Literaturcafé Vers. Das ist angeknüpft an das Literaturbüro, das schon länger existiert. Aber zumindest so wahrnehmbar für mich, Stichwort U-Literatur wieder, nicht wirklich Leute, also nicht Leute, also ne, es hat sehr so E-Literaturik verknüpft, aber die U-Literaturleute und Self-Publisher und so, die es in Aachen ja auch gibt, die waren da nie so richtig präsent. Also die machten so ein paar Veranstaltungsreihen so im Jahr, die auch schon lange etabliert sind, so Leselust-Sachen und so Stadtführungen und sowas. Und ich hatte nie den Eindruck, wenn man Unterhaltung schreibt, dass man davon irgendwie Teil sein kann. Das hat sich aber durch das Literaturcafé tatsächlich geändert. Und ich glaube auch dadurch, dass es im Literaturbüro auch mal Leute so ein bisschen gewechselt haben und auch einfach stärker sich jetzt so ein bisschen reinhängen in diese ganze Vernetzungssache. Und dadurch gibt es jetzt halt so auch so offene Treffs. Man muss auch nicht ständig, ne, wie gesagt, Zeit ist ein Ding. Man muss auch nicht ständig bei allem dabei sein. Aber es gibt E-Mail-Listen, es gibt in dem Literaturcafé, ich glaube, fast an jedem Wochentag abends kann man irgendwas im Literaturcafé machen. Also irgendwie eine Schreibgruppe, einen Lyriktreff, einen Lesekreis, alles Mögliche. Habe ich auch noch nicht alles mitgemacht. Aber was sie halt auch leisten, ist so ein Spartentreffen in regelmäßiges, also Sparte-Wort. Es gibt ja verschiedene, habe ich ja eben schon gesagt, so Kunstsparten. Und da gibt es jetzt tatsächlich dann auch SprecherInnen und diese Kunstsparten wiederum untereinander treffen sich jetzt auch regelmäßig und machen so Spartentreffen, die halt auch dazu gedacht sind, die freie Szene stärker zu nach vorne zu bringen, auch sichtbar zu machen in Aachen und auch die Sparten untereinander zu verknüpfen. Dass man also auch, wenn man jetzt zum Beispiel im Literaturcafé eine Lesung hat, dass dann auch eine Musikerin dazukommt. Wir hatten da zum Beispiel mal eine Harfenspielerin, die dann zwischen den Leseparts dann eine Harfe spielt oder so. Ohne dass ich jetzt als Autorin wissen muss, welche Harfenspielerin könnte mich denn begleiten. Das ist ja auch irgendwie so ganz cool, wenn man sowas dann untereinander verknüpft. Also das finde ich einfach ganz, ganz schön, dass sowas dann teilweise lokal möglich ist, natürlich auch wieder nur mit Leuten, die sich dann teils ehrenamtlich dafür ausbeuten. Und was, wenn man an so ein Literaturbüro geknüpft ist, auch tatsächlich gar nicht so ein Hexenwerk ist, ist so eine Beantragung von Fördergeldern für Projekte. Das finde ich halt auch sehr, sehr cool. Die Literaturbüros wissen halt schon irgendwo auch, wo sie beim Land oder so Gelder beantragen können. Und das heißt, es war bisher nie irgendwie eine größere Frage, dass wenn man was mit dem Literaturbüro zusammen macht oder auch letztes Jahr habe ich 2 Stadtspaziergänge begleitet, so literarische, dass es dafür dann auch ein nettes Honorar gibt. Also das finde ich halt auch irgendwie ganz cool. Genau. Und was die, ich finde schon, dass die auch eine ganz gute Mischung so machen. Die machen natürlich nicht nur lokale AutorInnen, aber es ist jetzt auch nicht so, als würden die immer nur halt die, weiß ich nicht, 6 bekanntesten AutorInnen Deutschlands einladen. Also die laden grundsätzlich eher nischigere Leute ein, aber auch schon mal von weiter weg, meistens aber halt dann schon irgendwie NRW und sowas, und machen halt eine gute Mischung aus Veranstaltungen. Also sowas finde ich schon auch ganz cool. Das hilft natürlich nicht über dieses größere Kapitalismusproblem hinweg, was wir jetzt gerade aufgerollt haben. Aber es gibt wie alle Dinge, die lokal vor Ort mit echten Menschen sind, gibt es einem so ein Gefühl der Selbstwirksamkeit auch, finde ich, wenn man lokal aktiv ist. Das finde ich schon in allen Bereichen, auch in der Literatur so. Ich finde da auch ganz interessant, also bei dem Literaturbüro, das ist das Literaturbüro Euregio Maas Rheinland oder so. Rheinland Euregio Maas, ich habe es schon wieder vergessen. Man kann da auch Mitglied werden und Mitgliedsbeitrag zahlen. Ich habe auch bislang immer gedacht, dass das quasi so der Schlüssel ist dafür, dass die irgendwie einen zur Kenntnis nehmen, und war bisher dann nicht Mitglied, weil ich es bis vor kurzem eigentlich eher für so einen e-literaturigen Verein gehalten habe. Genau, vielleicht werde ich da demnächst mal Mitglied, mal schauen. Wie gesagt, also so lokale Sachen können auch Mitgliedsbeitrag kosten. Aber ich fand jetzt durch die Organisation vom Literaturcafé war das gar nicht notwendig, dass ich da jetzt wieder im dritten Verein noch irgendwie Mitglied werde, sondern ich hatte schon den Eindruck, denen liegt auch was dran. Auch Leute, die keine Mitgliedsbeiträge zahlen, in ihren Pool aus vielfältigen Stimmen reinzunehmen. Sowas finde ich natürlich auch sehr, ja, nett und gut.
Ich bin ja auch ein Riesenfan davon. Also ich meine, ich komme ja aus Wien, ich lebe ja in Wien, und in Wien haben wir einfach diese Tradition der Kaffeehauskultur. Das heißt, das hat eine Riesengeschichte, dass da Literatur auch im Kaffeehaus passiert. Wir haben auch viele Kaffeehäuser, die tatsächlich auch Lesungen machen oder auch zu Diskussionen einladen. Also zum Beispiel das Café Korb hat monatlich diese, ich weiß nicht, ob es die immer noch gibt, aber es hat eine Zeit lang monatlich Philosophie-Debatten gegeben, wo halt einfach Leute zu einem bestimmten Thema im Kaffeehaus gesessen und diskutiert haben. Was ich halt cool finde, weil du hast halt kein Vorwissen gebraucht, du bist einfach hinmarschiert und hast mit den Leuten gestritten. Zum Beispiel auch der Pen-Club macht das gerne, dass zu Leseveranstaltungen eben auch zum Beispiel MusikerInnen eingeladen werden, weil das Ganze das etwas auflockert. Und ich mag diese Verflechtung von unterschiedlichen Kunstbereichen, die einfach bei lokalen Veranstaltungen möglich sind, sehr gerne. Ich glaube, der Punkt mit den Finanzierungen ist ein super wichtiger, weil gerade in Österreich ist es auch so, dass viele Förderungen über den Bund oder über die Stadt, also in dem Fall die Stadt Wien, oder das Bundesland passieren, da hast du halt eine höhere Chance, dass du eine Förderung kriegst, wenn du sagst, ja, du bist halt eine Institution, du machst das jetzt da irgendwie. Und ehrlich gesagt, es ist einfach irgendwie nice, im Kaffeehaus zu sitzen und dir irgendwie was anzuhören. Und ich glaube, da ist es dann schon so, dass du halt mit Stammkundschaft auch viel reißen kannst, weil die Leute sitzen dann halt einfach dort und schauen vielleicht gar nicht mal so sehr aufs Programm, aber sind halt offen dafür, wer dort auftritt, wer dort liest. Und auch da, glaube ich, kann es einfach super fruchtbar sein, zu sagen, wir pfeifen jetzt auf diese komische Unterscheidung zwischen E und U-Lit und mischen auch einfach mal. Oder machen halt einfach auch mal Panels zu Gesprächen, wo wir Leute aus unterschiedlichen Bereichen einladen. Weil Leute lieben Panels. Es ist so, ich liebe auch Panels. Und, und ich finde, da ist es halt auch irgendwie cooler, wenn es unterschiedlich durchgemischt ist. Was ich halt auch wichtig finde, ist, gerade wenn wir uns die lokalen Buchhandlungen anschauen, die machen auch viel dahingehend und sind halt teilweise auch offener für Leute, die nicht so bekannt sind oder auch für Self-PublisherInnen. Kommt immer auch so ein bisschen auf die Buchhandlung an. Aber zum Beispiel Nora Bensko habe ich kennengelernt, weil sie ihre Release-Lesung in einer unabhängigen Buchhandlung gemacht hat und meine Frau dort die Band gemacht hat. Ja? So.
Ja. Sehr gut.
Und das wäre ohne die lokalen unabhängigen Buchhandlungen halt nicht möglich. Der Vorteil, wenn es lokal ist, ist halt auch einfach, dass du hinlatschen kannst und sagen kannst, hey, hallo, hier. Lokale Schreibperson kann ich nicht mal oder wollen wir nicht mal oder ich hätte da eine Idee.
Mhm.
Auch das natürlich wieder ein Ressourcenpunkt natürlich, aber auch da kann man zum Beispiel sagen, man geht auch zum Beispiel für jemand anderen hin und pitcht den. Und das ist natürlich bei solchen Sachen sehr viel leichter. Also ich bin ein Riesenfan. Ich kann auch nicht zu allen Sachen hingehen.
Ja.
Aber ich kann sie teilen, ich kann mit ihr raussuchen, wo es geht und versuche das halt auch tatsächlich, dass ich zumindest sage, ich schaffe so im Monat 4 Veranstaltungen, da gehe ich dann auch hin, schaue mir das an, bin da auch schon noch auf einige coole Leute gekommen, die ich gar nicht so irgendwie im Blick hatte oder die mir nichts gesagt haben. Und gerade wenn wir sagen, wir wollen eigentlich wieder ein bisschen weg von Social Media und von dieser Abhängigkeit von Konzernen, ist das halt gut, weil dann ist leider das, also die Alternative ist halt dann einfach irgendwie lokal was zu machen und die Leute lokal zu entdecken. Mir fällt da sonst keine Alternative ein.
Ja. Und dann muss man natürlich jetzt auch noch dazu ergänzen, dass natürlich leider gerade, also ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber in Deutschland natürlich gerade das Thema unabhängige Buchhandlung, Förderungen, Preise, Stipendien natürlich gerade extrem von unserer aktuellen Regierung in persona von dem aus unverständlichen Gründen immer noch im Amt befindlichen Herrn Weimer, dem Kulturstaatsminister, der ja irgendwie sich Dinge herausnimmt, die einfach unfassbar sind und sich da einmischt in die Förderung und in die Preise und die Sachen und natürlich auch die Streichung von Förderprogrammen, also so Demokratieförderung, die aber oft ja auch was mit Kunst machen. Also das ist gerade einfach extrem von rechtskonservativer Seite unter Druck und wird irgendwie angegriffen, weil es natürlich klar ist, ne, dass das irgendwie gerade Sachen, die marginalisierte Menschen und deren Geschichten erzählen und oft ja auch irgendwie politisch sind und Politik kritisieren und so, wollen die natürlich alles nicht, klar. Aber von daher ist es natürlich umso wichtiger, dass man dann vielleicht auch mal, also wenn man es kann, ne, dahin geht. Wenn es keinen Eintritt kostet, vielleicht was in den Spendentopf wirft, die Bücher da kauft und so. Also, weil ich glaube, diese Fördermittel, das wird in den nächsten Jahren, also solange noch, zumindest in Deutschland, die aktuelle Regierung ist und wer weiß, was danach kommt, es wird einfach immer schwieriger werden. Es wird vermutlich immer weniger überhaupt Förderung geben. Es wird vermutlich noch mehr geguckt werden irgendwie und versucht, Leute auszugrenzen.
Ja, es wird mehr geguckt werden, ob das auch alles schön politisch neutral ist. Und
ja, so. Ja, genau.
Genau. Nicht zu linksradikal, nicht dass Kunst zu linksradikal
ist. Ja, also das ist natürlich leider ganz ein Thema. Und also ich finde auch gerade deshalb ist eigentlich gerade die Arbeit in Vereinen, Verbänden und so umso wichtiger. Und auch, und es ist aber halt nicht nur, es reicht nicht nur, wenn die Leute es machen, die es betrifft, ne? Also da fand ich auch total gut, dass es doch mal den Hinweis gab von dir von, dass man auch Fördermitglied werden kann. Also auch wenn man gar nicht selber involviert ist, kann man einfach gucken, hey. Es gibt ja auch ganz oft in Lokalen, also auch so ein Literaturbüro oder lokale Sachen, die haben ja auch oft die Möglichkeit zu spenden oder Fördermitglied zu werden oder so. Wo man einfach nur, wenn man ein bisschen Geld übrig hat, gucken kann, hier, nehmt mal Geld und dafür könnt ihr vielleicht eine coole Lesung mehr machen im Jahr.
Ja, und die Sache ist halt auch, wir benutzen dieses Budget, das wir haben, ja auch, um zu sagen, also wir haben jetzt zum Beispiel mit der Buchhandlung List hatten wir im Februar eine Lesung, wo die Buchhandlung List an uns herangetreten ist und gesagt hat, hey, ich würde die gerne einladen, die sind PAN-Mitglieder, was können wir machen? So, weil ich habe zwar halt ein gewisses Budget, aber so. Und da haben wir gesagt, ja, natürlich, da steuern wir gerne was bei. Wir haben auch ein Nicht-PAN-Mitglied reingesetzt, weil eben die Förderung der deutschsprachigen Fantastik bedeutet, dass wir auch und erst recht Dinge auch fördern, die nicht nur PAN-Mitglieder betreffen, sondern einfach alle Fantastik-Schreibenden. und haben da eben noch eine Autorin dazugeholt, haben geschaut, dass eben alle AutorInnen auch vergütet werden. Und das ist halt etwas, was wir machen können, wenn wir Mitgliedsbeiträge, das ist das Wort, bekommen.
Ja.
Oder auch eben, wenn jemand sagt, Stichwort regionale Veranstaltungen, hey, ich will in meinem Nest in Buxtehude am Walde eintägiges Lesefest machen, aber ich kriege halt nur, sage ich jetzt mal, 1.000 Euro von der Stadt. Könnt ihr was dazu beisteuern, damit ich die Leute bezahlen kann? Dann sagen wir, klar, wir schauen, wie viel Budget das funktioniert. Wir schießen was zu, damit einfach Leute bezahlt werden und auch auftreten können. So. Und auch, weil wir eben sagen, diese regionale Verbreitung ist eben im Sinne des Vereinszweckes und ist halt auch wichtig. Und eben auch unabhängig oder realisiert halt einfach auch Dinge abseits von staatlichen Förderungen. Nicht alles, weil leider, die Millionen haben wir noch nicht. Aber es ist zumindest ein Schritt in die richtige Richtung. Und ich glaube, es hilft sogar schon, wenn man sagt, naja, okay, wir können eigentlich nicht nach empfohlenem Standard bezahlen, Honorare, aber wir können mal sicherstellen, dass zumindest irgendwas bezahlt wird.
Ja, total.
Und das geht halt so besser. Und das macht zum Beispiel, der Pen Club bezahlt auch alle seine Lesungen. Da war ich ja total entgeistert, dass ich da tatsächlich angemessen bezahlt werde für die Literatur. Denn die, das kennt man ja in der Fantastik jetzt auch eher weniger, sage ich jetzt mal.
Das ist richtig. Mhm. Aber das ist auch noch genau... vielleicht noch als letzten Punkt, das Thema Geld und bezahlt werden ist ja auch ein bisschen das große Problem bei dieser ehrenamtlichen Arbeit, ne, dass sie eben nicht bezahlt ist. Und das, also ich finde das, ja, ich meine, gut, wir machen ja alle, also ich meine, letztendlich Queerwelten ist ja auch ehrenamtliche Arbeit von uns. Irgendwie manchmal denke ich mir so, oh Gott, ich engagiere mich nirgendwo und dann fällt mir ein, ah ja, bis auf die, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie viele Stunden im Jahr, in denen wir dieses Heft machen für kein Geld. Ja, sicherlich ging ja auch noch mehr und ich konnte mich noch viel mehr irgendwo anders engagieren, aber es ist, genau. Es hat natürlich aber so ein bisschen mal das Problem, dass das dann, ja, ist halt ehrenamtlich, das ist viel Arbeit und das ist natürlich nicht gesagt, dass, ne, also wenn dann, was weiß ich, im Leben der Person, die das ehrenamtlich macht, vielleicht auch irgendwas passiert, dass sie weniger Zeit hat oder gesundheitliche Einschränkungen oder was auch immer, dann, ja, dann muss sich wieder jemand anders finden und das ist natürlich ein totales Problem.
Es ist auch ein Gender-Problem.
Das ist auch richtig. Ich weiß nicht, also für so wichtige Arbeit und gar nichts zu kommen, das finde ich halt auch immer krass, aber es ist ja sowieso so, das Ganze, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber in Deutschland, wenn alle Leute, die ehrenamtlich etwas tun, ihr Amt auch nur für ihr Ehrenamt für einen Tag nicht machen würden, würde das ganze fucking Land zusammenbrechen. Ne? Von der Freiwilligen Feuerwehr über Leute, die ehrenamtlich in Verein für alles Mögliche sind und so weiter und so weiter. Aber da wollte ich jetzt nochmal ganz kurz, wir haben schon dreimal angeteasert, auf die Genossenschaft eingehen, weil ich fand tatsächlich, als ich damals mit diesem Kennenlerntreffen war, irgendwie bei der Zoralit, auch dieses Genossenschaftsding einfach so gut. Mhm. Weil die Genossenschaft verbindet halt so ein bisschen so den demokratischen, teilhabenden Aspekt von Vereinen mit der Tatsache, aber trotzdem eine Unternehmung zu sein, die wirtschaften darf. Also ein Verein, ein eingetragener Verein, der darf ja keinen Gewinn machen. Ne? Das muss am Ende alles auf Null sein.
Ja.
Und die Genossenschaft darf halt schon Gewinn machen und wirtschaften. Und bei denen hängt da ja auch eine Agentur dran, die auch Bücher vermittelt, dafür dann auch Geld bekommt und das dürfen die auch, weil sie eine Genossenschaft sind und dann meinte halt, ich glaube es war Sabina von der Zoralit, so ja, das Ziel ist halt, dass die Leute, die die Orga-Arbeit machen, die Agentur machen, dass sie da angestellt sind, dass sie halt ein Gehalt bekommen, damit sie das halt auch beruflich machen können und nicht ehrenamtlich, wenn noch Zeit ist, wenn noch Energie ist und dass man die Leute halt auch, wenn jemand sagt, ich möchte jetzt was anderes machen, dass man die auch ersetzen kann als andere Leute, die da angestellt sind. Und nicht die ganze Unternehmung, wie es ja so oft ist im ehrenamtlichen Bereich, steht und fällt mit 1 bis 5 Personen, die es ehrenamtlich betreiben. So. Ich habe auch gerade nochmal gelernt, dass die Genossenschaft tatsächlich Teil des UNESCO-Kulturerbe ist.
Oha.
Ja, weil sie
sozusagen
als so eine gute Idee angesehen wurde, dass sie, da gibt es ja alles Mögliche, ne? Es gibt ja auch diese Genossenschaften, die zum Beispiel so gemeinsame so Gemüselandwirtschaft betreiben und dann kann man da Mitglied werden und kriegt dann immer seine Gemüsekiste und darf aber auch mitbestimmen, was als nächstes erweitert wird und so. In München gibt es da das sehr schön benannte Kartoffelkombinat zum Beispiel. Ja, und dann war ich gleich so begeistert, dass ich dann da tatsächlich auch Mitglied / Genossin geworden bin, weil ich das einfach eine total coole Idee fand, dass man dann auch sozusagen irgendwo Mitglied ist, wo die Leute, die die ganze Arbeit machen, auch zumindest irgendwie Geld dafür bekommen. So.
Ja, also ich bin ja auch eben beim Buchquartier Penzing, das ist eben diese genossenschaftlich geführte Buchhandlung, Mitglied geworden, weil ich den Gedanken cool gefunden habe, dass man eben eine Buchhandlung genossenschaftlich führt, was sie auch ein bisschen resistenter gegen wirtschaftliche Turbulenzen macht und mir zum Beispiel die Gelegenheit gibt, auch mal zu sagen, hey, es ist sehr eigennützig gesprochen, stellt meine Romane dorthin. Das kannst du halt sonst eh auch machen, aber das ist so ein bisschen Goodwill-abhängig und da kannst du halt wirklich sagen, okay, nein, also nicht nur die eigenen Romane, sondern einfach sagen, ich finde das Buch von XY so cool, ich will unbedingt, dass das im Buchhandel drinnen ist. Und wenn man in die Buchhandlung reingeht, ist es auch so, dass ja, du hast zwar schon so diese Titel, die einfach überall sind, weil sie halt gut verkaufen und wirtschaftlich geführtes Unternehmen, aber du hast halt auch Titel dort, die jetzt nicht so bekannt sind, weil das einfach Mitglieder empfohlen haben. So. Und das finde ich nice, weil da sind wir wieder bei diesem Punkt, Dinge abseits vom Mainstream empfehlen und so. Und das funktioniert so halt auch gut.
Wir hatten im November ja so eine kleine Lesereise und da waren wir bei zwei genossenschaftlich geführten Buchhandlungen in Leipzig und in Potsdam. In Potsdam, das war auch in so einem besetzten Haus und so, also irgendwie sehr cool. Und da standen schon einfach ganz andere Sachen in den Regalen. Also ich fand das sehr, sehr schön. Die Buchhandlung war noch einfach schön. Die eine war sehr, sehr klein und die andere war eigentlich relativ groß mit so Sofas drin und sowas. Aber was da in den Regalen stand, habe ich gedacht, das ist einfach total geil. Das habe ich also super selten, dass ich in eine Buchhandlung gehe und denke, wow, das Buch steht hier, ach krass. So.
Das ist also schon fein.
Mehr Genossenschaft. Genossenschaft. Gründen ist Punk. So, und diesen kapitalistischen
neoliberalen Häuser besetzen, Genossenschaft gründen.
Ja, das ist halt Genossenschaft und Betriebsräte. Das ist Punk inzwischen. Ja.
Genau. Ja, und sonst, was die Bezahlung angeht, ja, das ist halt, also es gibt eine Ehrenamtspauschale, die man sich im geschäftsführenden Vorstand auszahlen lassen kann. Allerdings ist die unter ferner Liefen, sage ich jetzt mal. Das ist fürs ganze Jahr ein paar hundert Euro. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr, habe ich meine einfach an den Verein gespendet, weil, zwei Lesungen mehr, so. Ja. Was für mich aber ein Riesenvorteil ist, und das will ich auch gar nicht irgendwie verheimlichen, ist, dass ich nicht an den großen Messen in Deutschland teilnehmen könnte, wenn ich nicht Tätigkeit für Pan machen würde, weil meine Reisekosten der Verein übernimmt. Mhm. Weil ich halt auch zum Beispiel auf der LBM aber zu 70% für Pan herumrenne und Dinge tue und Termine habe und so.
Ja, das ist nur absurd, wenn sie es nicht übernehmen würden. Also,
aber das ist halt zum Beispiel schon etwas, wo ich sage, das ist für mich halt auch ein Riesenvorteil, weil natürlich kann ich dann meine eigenen Termine auf der Messe auch wahrnehmen und hätte sonst das Riesenthema mit, das sind halt ein paar hundert Euro von Wien aus, auch wenn Stefan mich immer fährt. Aber gerade die Übernachtungskosten zu Messezeiten sind halt einfach crazy. Mhm. So.
Ja, ja.
Also das ist schon ein Vorteil, den ich sehe. Und was haben wir sonst noch? Ich glaube, das war es eigentlich ziemlich.
Ja. Aber es ist trotzdem sehr viel Arbeit für.
Also gerade muss man wirklich sagen, Stefan und Christina, also Christina Löw, arbeiten so viel für Pan, wenn die ausbezahlt werden würden, die könnten sehr bequem leben.
Mhm. Krass.
Und leben nämlich, also Stefan arbeitet 40 Stunden, Christina ist selbstständig. Da sind wir wieder beim Punkt, wenn mir die jemals ausfallen, dann kann der Laden zumachen.
Ja. Es gibt ja auch so ein feministisches Zeitgerechtigkeitsmodell und ich finde das total spannend, weil eine Sache wäre, Ehrenamt müsste ganz normal bezahlt werden, okay, das wäre eine Sache, aber was anderes wäre es auch nochmal, finde ich, wenn wir alle, wenn Vollzeit also wir würden Vollzeit bezahlt, teilen uns aber den Tag zwischen, es gibt da dieses Vier-Blöcke-Modell, wo wir das zwischen Lohnarbeit, Ehrenamt, einfach Zeit für uns selber, so Freizeit und Care-Arbeit so teilen. Und das finde ich eine total coole Idee. Also so die Idee, dass das Ehrenamt im Prinzip in der Lohnarbeit, also wir werden voll bezahlt, aber weniger. Dafür machen wir alle ein Ehrenamt. Und dieses Ehrenamt wird dann vielleicht nicht bezahlt, aber das ist auch nicht so nötig, weil es in unserem Tagesablauf fest
drin
ist.
Genau.
Das finde ich fast noch reizvoller, als zu sagen, Money fürs Ehrenamt.
Voll.
Das ist so ein feministisches Zeitmodell.
Ja, und man muss da auch ganz klar sagen, also ich kann das auch nur stemmen, weil ich zum Beispiel keine Kinder habe. Weil ich die Möglichkeit eben habe, dass ich nicht, also ich meine, gut, jetzt nach meinem Burnout bin ich immer noch teilweise arbeitsunfähig und kann einfach gar nicht Vollzeit arbeiten. Aber ich bin auch in der Lage, dass ich nicht Vollzeit arbeiten muss, weil wir uns das eben einfach auch aufteilen können. Und das können halt bei weitem nicht alle.
Ja, dann würde ich das sagen, enden wir mit noch einem großen Dank an alle, die sich ehrenamtlich irgendwo engagieren.
Ja.
Weil ich finde tatsächlich, es wird auch oft zu wenig gesehen und zu wenig gelobt und so wenig darauf eingegangen, dass ohne Ehrenamt das Land stillsteht. Mhm. In welcher Form
darf ich noch einen optimistischen Gedanken für die Zukunft äußern?
Ja, das auf jeden Fall.
Also bei allem, was scheiße ist auf der Welt, gibt es mir persönlich einfach auch Hoffnung, mich und Sinn, mich solidarisch zu engagieren.
Ja.
Ich bin auch mal gefragt worden, ob mich die ehrenamtliche Tätigkeit glücklich macht. Ich finde, das ist aber nicht die zielführende Frage. Sie macht mich nicht glücklich, aber sie ist sinnvoll.
Mhm.
Und das ist super wichtig, besonders in einer Zeit, wo uns der Sinn oft abhanden kommt.
Naja,
und wir
voll.
Uns fragen, warum tun wir das alle eigentlich? Und zu sagen, auch wenn es nur ein kleiner Tropfen ist, es ist ein kleiner Tropfen von ganz vielen, die hoffentlich einfach Früchte tragen auch und die Zukunft doch ein bisschen besser machen.
Ja, was für ein schönes Schlusswort.
Das war ein super schönes Schlusswort. Sag uns gerne zum Schluss noch für alle, die jetzt sofort dir folgen wollen, bei Pan eintreten, bei Penn eintreten, deine Bücher kaufen. Sag doch mal, wo finden sie dich in diesem Internet?
Auf Instagram findet man mich. Das ist eigentlich meine Hauptplattform. Ich habe auch einen Ko-fi-Account, was ein bisschen wie Patreon ist, wo man mich monatlich unterstützen kann, wenn man meine Arbeit cool findet, also im literarischen und im ehrenamtlichen Sinn. Mein nächster Roman kommt bald, demnächst, bei Drachenmund heraus. Da freue ich mich schon sehr, weil es wird wieder ziemlich queer. Und ich bin ja auch bei den nächsten Queerwelten dabei.
Ja.
Mit einem sehr, sehr coolen Beitrag, den hoffentlich alle hypen werden, sodass ich motiviert genug bin, um diesen Roman endlich fertig zu bringen.
Genau, dazu dann mehr in der vermutlich nächsten Folge. Mal gucken. Vielen Dank für das schöne Schlusswort und vielen Dank, dass du da warst und mit uns über das Thema gesprochen hast.
Ja, danke schön.
Ja, danke, dass ich da sein darf. Es hat mir sehr Spaß gemacht.
Wir machen jetzt gleich noch ein kleines Audio extra.
Da ranten wir einfach über diese E- und O-Lit-Sache.
Ich freue mich jetzt schon.
Das
war unsere 88. Folge mit Eleanor Badilak über Verein und Verbandsarbeit für AutorInnen. Feedback zur Folge lesen wir gerne auf Instagram unter Genderswap Podcast, auf Mastodon unter genderswappod, @literatur.social, auf Bluesky unter @genderswappod, per Mail an feedback@genderswap-podcast.de oder als Kommentar auf unserer Website www.genderswap-podcast.de.
Wenn ihr unseren Podcast mögt, dann erzählt doch euren FreundInnen davon. Gebt uns eine positive Bewertung auf iTunes oder spendiert uns einen Kaffee oder schwarzen Tee. Den Ko-fi-Link findet ihr unter der Folge. Ihr könnt unseren Podcast und andere tolle Projekte von Judith und Christian Vogt auf Patreon unterstützen. Und für aktuelle Infos über Neuerscheinungen, Termine und mehr könnt ihr den Newsletter abonnieren. Diese Links findet ihr ebenfalls in den Shownotes.
Wir hören uns im Juni und sagen danke fürs Zuhören.
Danke.
Und es gab seit langem nochmal ein Ko-fi, nämlich von Luke, der sich speziell für die Folge über Streiken und Solidarität und so bedankt hat. Das haben wir natürlich sehr gefreut. Dankeschön.
Vielen Dank.
Unsere Patrons sind Andrea.
Anna. Antonia.
Arturo.
Astra.
Björn.
Blauer Montag.
Brophy.
Buchschwinge.
Caroline.
Katrin.
Charlene.
Chris.
Christopher.
Seifer.
Claudia.
Doro.
Dr. Nathalie.
Elea.
Eleanor.
Elias.
Falkarius.
Patun.
Fremder.
Villafuchs.
Gabriel.
Gamadeus.
Georg.
Henning.
Polarius.
Ingwer.
Jan.
Janis.
Jan-Niklas.
Jasmin.
Jassi.
Johanna.
Johannes.
Joel.
Judith.
Julia.
Justine.
Kai.
Karma.
Kat.
Katrin.
Katta.
Kay.
Kissen.
Laura.
Lilly.
Lisa.
Magdalena.
Manuel.
Mara.
Marcel.
Markus.
Marin.
Max.
Merlin.
Mika.
Micha.
Michael.
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 Mo.
Moritz.
Mück.
Natschi.
Nelo.
Nemea.
Nur der Tim.
Patrick.
Paula.
Petter.
Phil.
Philipp.
Projekt Myra.
Rabenkönigin.
Reinhold.
Rese.
Esro.
Schreiberling.
Shelly.
Sol.
Zwergenmeister Spiele.
Sven.
Tahina.
Tanja.
Technosmurf.
Tentacle Duck.
Tizi.
Tjörn.
Tobias.
Tobias.
Vanessa.
Verena.
Vic.
Vital.
We Like It Darker.
X Yoko.
Yvonne.
Und Senja, vielen Dank an euch alle.
Vielen Dank.